Kapitel 9. Jede Menschenseele wird geprüft werden. Es war 1 Uhr früh. Ellen White setzte sich auf, nahm wahrscheinlich ihr vertrautes Schreibbrett und schrieb so schnell, wie sie die Feder über das Papier führen konnte. An sich war es ihre Gewohnheit, vor der Morgendämmerung aufzustehen und ihre Arbeit zu beginnen. Doch an diesem Morgen, erst 1 Stunde nach Mitternacht, fühlte sie eine Dringlichkeit wie selten zuvor. Das Volk Gottes steuerte auf eine große Erschütterung zu, auf einen Zusammenprall mit dem Irrtum, wobei viele ihre Orientierung verlieren würden. Ellen White sah sich veranlasst, ein letztes Mal und ganz klar die Gefahr aufzuzeigen, bevor alles geschah. Es hatte in jener Nacht schon früher begonnen, mit einem lebhaften Traum. Darin erkannte sie eine göttliche Botschaft. Am besten lassen wir sie die Geschichte selbst erzählen.
Kurz bevor ich die Zeugnisse aussandte, bezüglich der Bemühungen des Feindes, die Grundlage unseres Glaubens durch die Verbreitung verführerischer Lehren zu untergraben, hatte ich über ein Schiff gelesen, das im Nebel mit einem Eisberg zusammengestoßen war. Nächtelang schlief ich nur wenig. Ich schien niedergedrückt wie ein Karren unter der Last der Garben. Eines Nachts wurde mir ganz deutlich ein Bild vorgeführt. Ein Schiff befand sich in Gewässern mit starkem Nebel. Plötzlich schrie der Wächter: »Eisberg vor uns!« Tatsächlich, weit über das Schiff hinaus ragte ein riesiger Berg aus Eis. Mit fester Stimme rief jemand: »Los, fahrt auf ihn zu!« Niemand zögerte auch nur einen Augenblick. Schnelles Handeln war jetzt angebracht. Der Mann im Maschinenraum schaltete auf Volldampf, und der Steuermann lenkte das Schiff gerade auf den Eisberg zu. Mit lautem Krachen stieß es an das Eis. Es war ein furchtbarer Aufprall. Doch der Eisberg brach in zwei. Wie Donnerlärm hörte es sich an, als die vielen Stücke auf das Deck fielen. Die Passagiere wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes zwar kräftig geschüttelt, doch verlor keiner sein Leben. Das Schiff war beschädigt, musste aber nicht aufgegeben werden. Wie ein Lebewesen zitterte es vom Bug bis zum Heck. Dann setzte es seinen Kurs fort. Ich verstand die Bedeutung dieser Darstellung. Ich hatte meine Anweisungen. Ich hatte die Worte wie die Stimme unseres Kapitäns vernommen: »Los, fahr auf ihn zu!« Ich kannte meine Pflicht. In den folgenden Tagen arbeitete ich von früh bis spät, um für unser Volk die mir gegebene Unterweisung auszuarbeiten, die Irrtümer betraf, die sich unter uns einschleichen würden.
Eine Zeit lang war Ellen White verwirrt. Sie wusste nicht recht, wie sie den neuen und doch falschen Ideen, die Kellogg der Gemeinde aufdrängte, begegnen sollte. Für sie war die Gemeinde der größte Schatz Gottes auf Erden. Viele Male sandte sie ernste Botschaften an die Leitung des Werkes und mahnte Reformen ein. Dennoch wankte ihre Treue nie. Jetzt, da Kellogg Zwietracht säte, schien es, als ob eine Spaltung heraufbeschworen würde, wenn man die Herausforderung annehme. Ein schrecklicher Verlust von Begabungen, Mitteln und sogar Seelen könnte die Folge sein. Es war eine Entscheidung, die ihr wirklich sehr schwer fiel. Monatelang hatte sie zugewartet, in der Hoffnung, dass irgendein Wort aus ihrem Mund Kelloggs Herz ansprechen und ihn für die Sache retten könnte. Es gab aber ein Zeichen, von Gott bestimmt, aufgrund dessen sie erkennen konnte, dass die Auseinandersetzung keinen Aufschub mehr duldete. Dieser Zeitpunkt war gekommen, als die Führer in Battle Creek die Zeugnisse offen angriffen, als dem Geist der Weissagung unverhohlen der Kampf angesagt wurde. Bei anderer Gelegenheit war der Herr schon einmal dieser Frage unter seinem erwählten Volk gegenübergestanden. 15 Jahrhunderte lang hatte er zärtlich für die Israeliten Sorge getragen und ihnen eine Chance nach der anderen geschenkt, um den großartigen Traum, den er für sie bereithielt, zu erfüllen. Ein heiliges, gesundes und glückliches Volk zu sein, das von Gott an den Kreuzungspunkt der Zivilisation gestellt wurde, um der Welt ein Zeugnis abzulegen. Doch eines Tages ließ er sie vom Ölberg aus wissen, dass die Chance verspielt war.
Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch wüst gelassen werden.
Israel hatte viele Möglichkeiten gefunden, um von Gottes Ideal abzuweichen. Es ist aber bemerkenswert, dass an jenem traurigen Tag auf dem Ölberg Jesus nur eine einzige Sünde anführte: die Verwerfung seiner Propheten. Auch in Battle Creek wurde eines Tages diese geheimnisvolle Grenze überschritten. Der Geist der Weissagung wurde offen angegriffen. Dieser ist schließlich eines der bestimmenden Kennzeichen der Gemeinde der Übrigen. Als das geschah, sandte der Himmel eine Botschaft an Ellen White, symbolhaft verhüllt im Bild eines vom Kurs abgekommenen Schiffes, das im Begriff stand, mit einem Eisberg zusammenzustoßen.
Brüder, jetzt stehen wir vor dieser Frage. Begegnet ihr mit der Kraft und Macht Gottes?
Man nahm die Sache in Angriff. Die Gemeinde zog aus, um den Feind zu stellen. Ellen White drückte es in Anlehnung an Gideon so aus:
Sie zerbrachen die Krüge und das Licht leuchtete in hellen Strahlen.
Auf diese Weise durchlebte die Gemeinde eine schreckliche Erschütterung zur Zeit des Kellogg-Abfalls. Gleich einem Schiff von Eisbergen bedroht, hatte sie letztlich nur eine Wahl: den frontalen Zusammenstoß. Der Aufprall geschah mit voller Wucht. Die Menschen wurden durcheinander gewirbelt. Das Schiff trug Schäden davon, doch ließen sich diese beheben. Die Gemeinde überlebte. Ein Reizwort, die Sichtung. Die Vorstellung von einer großen Sichtung, in der Menschen für die Sache Gottes verloren gehen, ist eine Vorhersage, über die Adventisten seit vielen Jahrzehnten nachdenken. Irgendwo, irgendwann wird die Gemeinde Gottes wiederum gesichtet werden. Da die Schatten der Welt immer länger werden und das offensichtliche Herannahen der Wiederkunft ankündigen, ist es wichtig, dass wir die Sache durchdenken. Die Sichtung wird stattfinden, irgendwo. Menschen werden dadurch verloren gehen. Woran werden wir erkennen, dass sie eingesetzt hat? Und was sollen wir tun, wenn sie da ist? Eines der auffälligsten Merkmale der Sichtung wird ihre Ursache sein. Diese Krise wird durch falsche Lehren hervorgerufen werden. Am meisten in Gefahr stehen dann jene, die das Studium vernachlässigt haben.
Wenn die Sichtung kommt, hervorgerufen durch die Einführung falscher Lehren, gleichen oberflächliche Leser, die nirgendwo verankert sind, dem Treibsand.
Die Irrtümer, die mit diesem Ereignis einhergehen, werden auch die gescheitesten und besten Köpfe nicht verschonen. In der Tat werden einige der strahlendsten Lichter des Adventismus während dieser qualvollen Zeit verlöschen.
Die Zeit ist nicht mehr fern, wenn die Prüfung an jede Menschenseele herantritt. Manch ein Stern, den wir ob seiner Helligkeit bewundert haben, wird dann in die Dunkelheit entschwinden. Spreu wird einer Wolke gleich vom Wind hinweggeblasen werden, selbst von Orten, wo wir nur reichen Weizen sehen.
Ellen White warnt vor einer heranrückenden Zeit der Verwirrung und Ratlosigkeit.
Satan wird, in Engelgewand gehüllt, selbst die Auserwählten verführen, wenn es möglich ist. Jede Art von Lehrmeinung wird herumschwirren.
In dieser Zeit werden weder Geist noch Begabung viel helfen, um den feingesponnenen Irrtümern entgegenzutreten. Ellen White trifft diese Feststellung mit traurigem Unterton.
Am letzten feierlichen Werk werden nur wenige große Männer Anteil haben.
Das alles ist schlicht rätselhaft. Von allen Generationen der Menschheitsgeschichte sind wir jene, die am reichlichsten mit Wahrheit gesegnet ist. Nie ist die Bibel verständlicher gewesen. Im Kleincomputer, den ich zur Vorbereitung dieses Buches benutze, sind 3 Bibelübersetzungen gespeichert, ferner Konkordanzen, ein Bibellexikon und die besten biblischen Landkarten, die ich je gesehen habe. 2-3-mal eine Taste drücken und schon habe ich Zugriff zu Informationen, deren Beschaffung mich vor wenigen Jahren noch Stunden gekostet hätte. Im selben Kleincomputer stehen mir über 100 Titel des Geistes der Weissagung zur Verfügung, so dass ich überall, wo ich auch bin, sofort nachschlagen und forschen kann. Informiert? Nie zuvor haben Menschen zu so viel Wahrheit Zugang gehabt. Gleichwohl sagen dieselben Quellen, die Bibel und der Geist der Weissagung, eine Zeit voraus, in der Sterne, die wir bewundert haben, verlöschen und Irrtümer auftreten, die sogar die Auserwählten, wenn möglich, zu täuschen vermögen. Wie konnte der Irrtum so klug verpackt sein, dass er unter den Menschen eine solche Verwirrung stiftete? Ellen White gibt uns hier eine Antwort in einem Zeugnis, dem wir in diesem Buch schon begegnet sind. Es lohnt sich, noch einmal einen Blick darauf zu werfen.
Der Feind der Seelen hat den Eindruck zu erwecken versucht, dass unter den Siebenten-Tags-Adventisten eine große Erneuerung stattfinden werde und diese darin bestehe, jene Lehren preiszugeben, die die Pfeiler unseres Glaubens darstellen. Was wäre aber das Ergebnis einer solchen Reform? Die Grundsätze der Wahrheit, die Gott in seiner Weisheit der Gemeinde der Übrigen geschenkt hat, würden verworfen werden. Unsere Religion würde eine Änderung erfahren. Eine neue Organisation würde begründet werden. Bücher einer neuen Art kämen unter die Leute. Eine intellektuelle Philosophie hielte Einzug. Die Begründer dieses neuen Gedankengebäudes gingen in die Städte und würden eine wunderbare Arbeit tun. Den Sabbat würde man natürlich nur gering achten.
In den letzten 3 Sätzen liegt vielleicht die Antwort auf eine rätselhafte Frage. Wie können gebildete Adventisten der Endzeit in so großer Zahl auf diese Täuschung hereinfallen? Eine intellektuelle Philosophie. Der Feind greift die Adventgemeinde nicht derb an mit groben Schlägen, die sogar oberflächliche Adventisten erschreckt zur Offenbarung 13 zurücktreiben. Die neue Masche ist maßgeschneidert für den Adventisten mit einem Universitätsabschluss und einer geräumigen Garage für 3 Autos. Sie kommt im Gewand des philosophischen Intellektualismus und zielt ausdrücklich auf den intelligenten und gebildeten Menschen ab. Um dessen Zeugnis abzurunden, kommt auch die Sorge um gesellschaftliche Missstände ins Spiel. Sie gehen in die Städte, um eine wunderbare Arbeit zu verrichten. Doch in diesen Städten, auf der Schwelle zur Ewigkeit, ist bei dieser Arbeit nur wenig vom Sabbat die Rede, denn der Sabbat wird nur gering geachtet. Man muss sich fragen, wie Menschen eine wunderbare Arbeit in den Städten tun können. Denn das alles klingt nach irgendeiner humanitären Aufgabe, wenn sie gleichzeitig den Sabbat geringschätzen. Wir lernen, dass Hilfe am Nächsten am Sabbat statthaft ist. Einen Ochsen zu retten, der in einen Brunnen gefallen war, galt selbst den gesetzlichen Pharisäern als geeignete Sabbathaltung. Doch Ellen Whites Warnung vor sorgloser Sabbatbeobachtung folgt unmittelbar ihrer Beschreibung einer Art von Arbeit in den Städten. Dadurch wird eine gedankliche Verbindung hergestellt. Ist es möglich, dass Menschen in Bezug auf Standards nachlässig werden, auch wenn sie gleichzeitig anderen zu helfen versuchen? Gewiss, Jesus heilte am Sabbat. Aber heilen ist ein sehr geistlicher Dienst. Und der Ochse im Brunnen ist ein Notfall. Es ist eine Sache, einen Autofahrer, der eine Panne hat, am Sabbat abzuschleppen. Eine ganz andere Sache ist es, am Sabbat in der Stadt einen Kurs für Mechaniker abzuhalten oder Malarbeiten im eigenen Haus vorzunehmen. Wie werden, wenn wir am Ende der Zeit sogar den Armen sagen, dass wir lieber ein Todesurteil in Kauf nehmen, als am Sabbat zu arbeiten? Diese reagieren, wenn sie feststellen, dass wir zu Zeiten unseres Zeugendienstes gewöhnliche Arbeiten am Sabbat verrichteten, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich habe für die Armen in der Stadt gearbeitet, sie in Rechtsfragen vertreten und saß sogar in entsprechenden Ausschüssen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich versichern, dass die Armen nicht so einfältig sind, wie wir glauben mögen. Sie leiden zwar unter Geldmangel, sind aber nicht dumm. Oft sind sie ausgesprochen schlau. Jedenfalls schlau genug, um Ungereimtheiten zu erkennen. Wir selbst sind dazu oft viel zu abgestumpft. Könnte es sein, dass in einem allgemeinen Klima der Sorglosigkeit gegenüber Maßstäben, herbeigeführt vielleicht durch die Behauptung, dass wir das Gesetz sowieso nicht halten können, die Menschen so benebelt werden, dass sie auch in ihrer Missionsarbeit nicht mehr klar erkennen, worin richtige Sabbatheiligung besteht? Ellen White scheint das anzudeuten. Die Erlösung, die Flucht aus der Sünde. Es gibt philosophische Gedanken, über die Jahrhunderte geschärft, mit denen nur wenige Adventisten umgehen können. Kellogg stieß auf einen solchen. Es gibt Hinweise darauf, dass er sich selbst darüber nie im Klaren war. Gegen Ende seines Lebens bestand er darauf, ein gläubiger Christ zu sein, der eben die Natur Gottes besser verstand. Viele seiner Vorstellungen waren bei oberflächlicher Betrachtung durchaus reizvoll. Eine ganze Generation adventistischer Denker wurde von dem faszinierenden Gedanken mitgerissen, dass Gott als Person uns so nahe ist wie die uns umgebenden materiellen Dinge und dass sich der Heilige Geist mit der guten, frischen Luft aus der Gesundheitsreform leiblich bei uns Zutritt verschafft hat. Als Kellogg von der buchstabengetreuen Klarheit des Wortes Gottes abwich und sich in philosophische Mutmaßungen verrannte, merkte er, dass selbst sein Geist und seine Begabung nicht ausreichten, um die Tiefen auszuloten. Aus diesem Grund würde jemand, der wirklich dem Adventismus Schaden zufügen wollte, wahrscheinlich irgendeine Form von philosophischer Spekulation einführen, die auf einer Ebene, die von den meisten Menschen nicht bemerkt würde, zur Adventwahrheit in völligem Widerspruch stünde. Am Beginn der Menschheitsgeschichte stellte sich eine Frau, ausgestattet mit einem von Gott selbst geschaffenen Geist, dieser Herausforderung in Eden. Sie beging den Fehler, mit philosophischen Argumenten zu liebäugeln, die dem Geist eines gefallenen Engels entsprangen. Selbst ihr beeindruckender Intellekt kam damit nicht zurande. Auch Jesus spielte nicht mit Luzifer. In der Wüste bestand seine einzige Antwort darin, den Teufel auf die Schrift zu verweisen. Über die Jahrhunderte hinweg hat die Menschheit mit dieser Versuchung geliebäugelt. Kain wollte den Ablauf der Erlösung neu festlegen, um sie für sein Leben und seine Arbeit relevanter zu machen. Die ersten Babylonier hegten Zweifel und beschlossen, dass ihr Geist und Körper zum Himmel aufsteigen sollte. Die Griechen fielen darauf herein, ebenso die Römer. Schon bald nach dem ersten Jahrhundert überkam auch die, die sich Christen nannten, die Faszination der Philosophie. Darin, nämlich in der Versuchung, den Geist über seine vorbestimmte Grenzen hinaus zu benutzen, verbirgt sich meiner Meinung nach zum Teil das, was wir Babylon nennen. Am Ende der Zeit, wenn wir übernatürlichen Ereignissen gegenüberstehen, die kein Mensch erklären kann, werden wir sogar unseren Sinnen misstrauen und uns allein auf den Glauben verlassen müssen. Genau das hätte Eva gerettet. Stattdessen machte sie angesichts der offenkundigen wissenschaftlichen Beweise, für die sie keine Erklärung hatte, den Fehler, den schlichten Glauben an das, was Gott so klar und deutlich festgelegt hatte, über Bord zu werfen. Sie versuchte, das Wort neu zu interpretieren. Und das, fürchte ich, ist die Gefahr, von der Ellen White in ihrer Endzeitwarnung an die Gemeinde spricht. Das erklärt alles, warum die hellsten und besten Köpfe scheitern, warum wir in Verwirrung stürzen über so eindeutige Wahrheiten wie das Heiligtum und den Sabbat und warum sich eine solche Feindschaft gegen Ellen White aufbauen wird. Man kann sie nicht neu interpretieren durch die Behauptung, sie habe nur für eine vergangene Zeit gesprochen. Was sie zu sagen hatte, war klar. Und wie alle prophetischen Worte, tut das manchmal weh. Es tut weh. Es geht durch alle unsere Ausreden und lässt uns keine psychologische Verteidigung gegenüber der grundlegendsten Wahrheit in der ganzen Schrift. Die Erlösung bedeutet Flucht aus der Sünde. Wer oder was will die Herrschaft über die Gemeinde? Was Ellen White beschreibt, ist erstaunlich. Die Aufgabe grundlegender Lehren, die Ablehnung fester Wahrheiten, eine Veränderung unserer Religion, die Ersetzung des historischen Adventismus durch eine intellektuelle Philosophie, die stille Aufgabe des Sabbats. Nichts von all dem bleibt dem Zufall überlassen. Nicht einmal die Art, wie es der Gemeinde schmackhaft gemacht wird. Bücher einer neuen Art werden in der ganzen Gemeinschaft verbreitet. Eine passende Beschreibung der medialen Anstrengungen, um die Mehrheit für sich zu gewinnen. Offensichtlich tauchen Leute mit Autorität auf und überschwemmen die Adventisten mit Material, um sie davon zu überzeugen, dass die Zeit für etwas Neues reif sei. Und das vollzieht sich ganz augenscheinlich mit großer Entschlossenheit, denn nichts darf dieser neuen Bewegung im Weg stehen. So sehr man es auch wünschte, man kann dies alles nicht als Zufall abtun. Das ist nicht ein willkürliches historisches Zusammenspiel, das sich zufällig gegen den Adventismus richtet. Das ist geplant. Wie im Alpha geschieht auch hier etwas sehr Schlimmes. Jemand oder etwas versucht, die Herrschaft über die Gemeinde an sich zu reißen. Und wie es Ellen White beschreibt, richtet sich der Hauptangriff gegen die Gescheitesten und Besten unter uns. Nun aber zum merkwürdigsten Zufall. Dieser Plan, den Ellen White vor so langer Zeit enthüllt hat, ist beinahe identisch mit einem Vorhaben, von dem ich in einem kürzlich erschienenen Buch gelesen habe, das sich die Auslöschung der Reformation und die Wiedervereinigung aller Christen unter der Schirmherrschaft des Papstes zum Ziel gesetzt hat. Der geniale Plan eines Jesuiten. Am Anfang dieses Buches begegneten wir Papst Paul III., wie er der unerbittlichen Herausforderung durch die Reformation gegenüberstand. Als er die katholische Welt schrumpfen sah, suchte er verzweifelt nach einer Macht, um den Reformatoren entgegenzutreten, die so große Teile Europas seiner Kontrolle entrissen hatten. An einem Septembertag im Jahr 1540 fand er diese Macht in Gestalt einiger knieender Männer, die versprachen, überall hinzugehen, wo er sie brauchte, zu jeder Zeit und ohne Fragen zu stellen. Es war die Geburtsstunde des Jesuitenordens. Ich muss bekennen, dass ich lange Zeit von dieser besonderen Gruppe von Priestern, die ihren Glauben lieben und im Allgemeinen freilich nicht immer nach so strengen Regeln leben, sehr eingenommen war. Ich kenne sie besser als die meisten anderen. Ich besuchte zwar keine Jesuitenschule, doch viele meiner Kommilitonen ließen sich von ihnen ausbilden und waren eine gewaltige Konkurrenz für uns. Und ich muss es zugeben, ich empfinde eine starke Zuneigung für diese Menschen. Nicht, weil ich mit ihnen übereinstimme, sondern weil ich Disziplin und Kompetenz achte. Ich werde nicht den Gedanken ins Spiel bringen, den man manchmal hört, dass sie unsere Gemeinschaft unterwandern. Menschen in eine Organisation einzuschleusen, kann riskant sein. Obwohl Malachi Martin schreibt, dass die Jesuiten das in der Vergangenheit gemacht haben. Stattdessen bin ich der Meinung, dass nicht nur der Adventismus, sondern der gesamte Protestantismus von einer Idee herausgefordert wird. Wenn ich ein Buch entdecke, das von einem jesuitischen Autor stammt und Endzeitfragen behandelt, setze ich alles daran, es auch zu bekommen und zu lesen. In den Regalen meiner katholischen Alma Mater fand ich ein solches Werk. Es war so fesselnd, dass ich, obwohl es vergriffen ist, im ganzen Land danach suchte, bis ich in New York auf ein Exemplar für meine persönliche Bibliothek stieß. Seine Verfasser waren europäische Jesuiten. Der eine war so berühmt, dass sein Name in theologischen Kreisen zum geflügelten Wort wurde: Karl Rahner. Der Titel des Buches lautet »Einigung der Kirchen – eine reale Möglichkeit«. Das Buch enthält einen Plan, wie man die protestantischen Kirchen unter die Herrschaft Roms zurückführen kann. Die Einzelheiten sind es wert, einen Augenblick zu verweilen. Die 8 Thesen des Buches fügen sich in ihrer Zusammenfassung zu einem Plan in vielen Schritten. Zunächst erkennt Rahner an, dass viele Protestanten bezüglich einer Wiedervereinigung mit Rom reichlich skeptisch sind. Aus diesem Grund müsse eine Strategie entwickelt werden, um den Widerstand zu überwinden. Rahners Plan ist schlau, geradezu genial. Bevor man mit solchen Vorschlägen an die Öffentlichkeit tritt, sollte man die wichtigsten Denker in den Kirchen still hofieren, um sie zu beeinflussen. Aufgrund ihres theologischen Fachwissens, erklärt Rahner, können diese Köpfe zugunsten der kirchlichen Einheit entscheiden. Man beachte, die Entscheidung zur Vereinigung wird privat erfolgen, von einigen wenigen führenden Leuten. Danach erwartet er, dass sie klug vorgehen, um ihre Vorstellungen den Menschen zu verkaufen. Sie werden sich selbstverständlich der Ausdrucksweisen und Gedanken bedienen, die ihrem eigenen Kirchenvolk am geläufigsten sind. Niemand versteht die Sprache einer Kirche besser als ein Eingeweihter. Zunächst sanft, dann beharrlich können sie den neuen Gedanken bei den Gemeindegliedern vorbringen. In Versammlungen, in Veröffentlichungen, in Form von kleinen Abweichungen von der Terminologie und der Schwerpunktsetzung. In der manipulativen Welt von heute nennt man eine solche Veränderung einen Paradigmenwechsel. Rannes Plan verrät sogar ein bisschen etwas von politischer Machenschaft. Haben sich einmal die geistigen Führer einer bestimmten Kirche für die Einheit entschieden, würden sie ihre politischen Hausaufgaben sorgfältig erledigen. Sie können, wie Rane formuliert, mit Eifer unter den Gemeindegliedern wirken und sich der Unterstützung der Gemeinde versichern, bevor über die Angelegenheit abgestimmt wird. Zweitens glaubte Rahner, dass eine Veränderung heute viel leichter erreichbar sei als noch vor wenigen Jahren. Er war überzeugt davon, dass Protestanten, so seine Wortwahl, so liberal seien, dass sie sich um die Lehre nicht viel kümmerten, solange einige vertraute christliche Vorstellungen erhalten blieben. Ferner leistet die durchschnittliche Gemeinde in den protestantischen Kirchen ihren Kirchenführern jenen Gehorsam, der in der katholischen Kirche üblich ist. Darum sollte man die Gefahr eines Aufruhrs nicht überbewerten. Die Umsetzung: Wenn die geistigen Führer für die Sache gewonnen werden können, sind die Aussichten gut, dass die meisten Protestanten ziemlich blind folgen werden. Bei anderer Gelegenheit sagte Rahner, dass die protestantischen Laien passiv seien und man deshalb erwarten könne, dass sie ihren Führern in die Union mit Rom folgen. Punkt 3. Wenn der Vereinigungsgedanke unter den christlichen Kirchen an Boden gewinnt, würde eine ökumenische Union der Kirchen gebildet werden. Das könnte einige Protestanten verschrecken, weshalb der Plan in kluger Weise vorsieht, die Sache zu neutralisieren. Die Glaubensgemeinschaften würden eigene Gebilde bleiben. Die kirchlichen Organisationen blieben intakt. Man hätte den Eindruck, dass es alle Gemeinschaften wie zuvor gäbe. Doch in These 4a des Buches wird klar, dass jeder die päpstliche Führerschaft anerkennen müsste. Alle Partnerkirchen erkennen die Bedeutung und das Recht des petrinischen Dienstes des Papstes von Rom als konkreter Garant der Einheit der Kirche an. Mit anderen Worten, alle diese augenscheinlich unabhängigen Glaubensgemeinschaften würden den Papst als Garanten der kirchlichen Einheit akzeptieren. Um diesen ökumenischen Prozess zu beschleunigen, schlägt das Buch eine Menge von Austauschaktionen zwischen den Kirchen vor. Pastoren der einzelnen Glaubensgemeinschaften könnten die Kanzeln vertauschen. Ein baptistischer Prediger würde am Sonntag in einer presbyterianischen Kirche predigen, während der presbyterianische Kollege zu den Methodisten spräche. Sollte dieser Plan je unter den Adventisten Fuß fassen, darf man erwarten, dass Prediger anderer Kirchen bei uns das Wort ergreifen. Diese Vorgangsweise des gegenseitigen Kanzeltausches soll den Ökumenismus fördern. Setzt man Menschen dem Einfluss anderer Religionen aus, werden die Schranken fallen. Der Geistliche der anderen Kirche, der am Sonntag die Predigt gehalten hat, ist plötzlich ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut mit einem kräftigen Schuss Humor, der nach dem Gottesdienst mit den Leuten eine Tasse Kaffee trinkt. Ein bisschen in diese Richtung und die Leute werden unweigerlich die Frage stellen: Ist denn die Lehre wirklich so wichtig? Warum sollte es keine Vereinigung geben? Wir lieben doch alle Jesus. Genau das könnte der Köder sein, mit dem sich auch Adventisten fangen lassen. Liebe ist ein positiv besetztes Wort. Liebe ist der eigentliche Inhalt des Evangeliums.
Denn so hat Gott die Welt geliebt.
Liebe ist jedoch, wie vieles Menschliche, zerbrechlich. Sie kann verzerrt werden. Sie dient so mancher menschlichen Scheinbegründung als Mäntelchen. In den ersten Jahren meiner Tätigkeit bei Gericht musste ich öfter Scheidungsverfahren abwickeln. Ich erlebte, wie Familien zerbrachen und Kinder zum Handkuss kamen, weil ein Vater eine neue Liebe entdeckt hatte. Im theologischen Bereich ist der Ausdruck beinahe unschlagbar. Setzt man ihn geschickt ein, endet so manche Auseinandersetzung mit dem Satz: Der andere hat keine Liebe. Darum vergessen die meisten Christen, dass die Liebe in den 10 Geboten ihren höchsten Ausdruck findet. In den ersten 4 Geboten erweisen wir Gott unsere Liebe, in den 6 anderen den Mitmenschen. Und die 10 Gebote sind nun einmal lehrhaft. Eines von ihnen, das 4., wird die Lehrfrage der Endzeit sein. Daran wird sich zeigen, ob wir wirklich Gott mehr lieben als unsere Möglichkeit, zu kaufen und zu verkaufen. Der Plan zur Wiedervereinigung der Christenheit, wie er von 2 Jesuiten so messerscharf formuliert worden ist, enthält einen verborgenen Algorithmus, den sogar einige Adventisten nicht erkennen. Er stellt sich als Frage dar: Warum sollen uns Lehrunterschiede von anderen Christen trennen? Das alles führt zu einem weiteren Schritt in Rahnes Vorschlag. Die Lehre darf keine Quelle der Auseinandersetzungen mehr sein. Sein Plan sieht vor, dass keine Mitgliedskirche in der Union das Dogma einer anderen Kirche verwerfen darf. Alles müsste auf dem Tisch liegen, von niemandem abgelehnt. Man beachte 2 wichtige Merkmale des Jesuitenplanes. Erstens, er unterstellt, dass die meisten Protestanten jetzt so liberal sind, dass sie ihren geistigen Führern in den neuen Kirchenbund folgen werden. Zweitens, diese Führer werden ihre politische Hausaufgabe gut erfüllen, indem sie alles sorgfältig vorbereiten und eine Mehrheit auf ihre Seite ziehen. Der Plan stimmt sehr gut mit den Zielen von Vatikanum II überein. In den Postkonziliardokuments von Vatikanum II liest man auf Seite 515 folgende Zielsetzung: Wenn die Hindernisse für die kirchliche Gemeinschaft überwunden sind, kann die Einheit aller Christen schließlich wiederhergestellt und ein gemeinsames eucharistisches Geheimnis gefeiert werden. Ich habe die letzten 6 Wörter durch Kursivschrift hervorgehoben, weil sie enthüllen, wie weit sich der Protestantismus Rom fügen soll. Das Herzstück des katholischen Gottesdienstes ist die Eucharistie. Rom schwebt vor, dass sich alle Christen wieder am Messopfer beteiligen. Warum stellt aus der Sicht eines Protestanten die katholische Messe ein solches Problem dar? Weil sie einen menschlichen Priester Christus vorsetzt. Wenn der Priester die Hostie hochhebt, opfert er Christus von Neuem, ein symbolischer Irrtum, der Mose die Verwandlung kostete. Darum enthält jede Lockerung in der Unterscheidung zwischen protestantischem und katholischem Abendmahlsdienst in sich die Saat der Zerstörung des Protestantismus. Wie kann man merken, dass eine Bewegung wie diese in einer protestantischen Kirche still und leise Fuß fasst? Ein Hinweis könnte sein, wenn sich der Abendmahlsgottesdienst ein wenig ändert, wenn katholische Begriffe Verwendung finden oder katholische Kommunionsbräuche einreißen. Die geistigen Führer der Protestanten bekehren, liberale und unterwürfige Laienglieder zu finden hoffen. Eine ökumenische Union bilden, in deren Rahmen Pastoren die Kanzel tauschen. jede Lehre einer anderen Kirche akzeptieren, den Papst als Garanten der Einheit anerkennen. Das ist die Kurzfassung des Planes. Vergleichen wir nun all das mit den Testimonies to Ministers, Seite 474, wo Ellen White schreibt, wie der Adventismus neutralisiert werden kann.
Wir müssen all unsere Weisheit und unser Geschick einsetzen, um jene zu täuschen und in die Falle zu locken, die den wahren Sabbat heiligen. Durch diejenigen, die einen Schein von Frömmigkeit haben, aber die Kraft nicht kennen, können wir viele gewinnen, die uns sonst schaden würden. Wer von diesen Menschen begabt und intelligent ist, wird als Lockvogel dienen, um andere in die Falle tappen zu lassen. Als meine Werkzeuge will ich Männer agieren sehen, die falschen Lehren anhängen, Lehren, die jedoch hinreichend mit Wahrheit vermischt sind, um Seelen zu verführen.
Man beachte die Zielgruppe, jene, die begabt und intelligent sind. Warum gerade sie? Weil sie geistige Führer sind und sich bereits innerhalb der Gemeinde befinden, wo sie Glaubwürdigkeit besitzen.
Viele werden ihren Einfluss nicht fürchten, weil sie denselben Glauben bekennen.
Das Ergebnis?
Wir werden sie auf diese Weise glauben machen, dass die Anforderungen Christi geringer sind, als sie einst annahmen, und dass sie durch Anpassung an die Welt einen größeren Einfluss auf Weltmenschen ausüben können. Auf diese Weise werden sie sich von Christus trennen. Über kurz oder lang werden sie bereit sein, ihren früheren Eifer und ihre Hingabe zu belächeln.
Das ist ein Plan, um den Adventismus zu zerstören. Wird das funktionieren? Die schreckliche Antwort lautet, dass es beinahe so weit kommen wird. Ellen White warnt uns unverblümt.
Die Gemeinde scheint beinahe zu fallen.
Sie fügt aber auch eine Verheißung hinzu.
Doch sie fällt nicht. Sie bleibt bestehen, während die Sünder aus Zion verstoßen werden. Das ist eine schreckliche Feuerprobe. Doch nichtsdestotrotz muss sie stattfinden.
Es ist bemerkenswert, dass es bei der Sichtung nicht die Gerechten sind, die letztlich hinausgehen. Darum ist auch jeder Aufruf, die Gemeinde zu verlassen, um etwas Reineres zu suchen, ein Fehler. Die Gemeinde fällt nicht. Warum nicht? Weil sie immer noch die Gemeinde Gottes ist und weil es in ihren Reihen immer noch Gläubige gibt, die der Adventbotschaft ergeben sind.
Die übrigen, die ihre Seele durch den Gehorsam an die Wahrheit reinigen, sammeln in dieser Versuchung neue Kräfte und verkörpern die Schönheit der Heiligung inmitten des Abfalls.
Wo sind Gottes Wächter? Was macht man, wenn der Sturm losbricht? Sollte sich der einzelne Adventist zum Handeln gedrängt fühlen? Wenn ja, wie? Am 25. Juli 1904, mitten in der Kellogg-Krise, verbrachte Ellen White die Stunden vor Tagesanbruch in außerordentlichem Schmerz. Ich fühlte, dass mich meine Kraft verließ, sagte sie. Mein ganzer Körper verursachte große Schmerzen. Jeder Nerv, jede Sehne tat weh. In diesem Augenblick dachte sie daran, die Familie aufzuwecken. Doch besann sie sich dann eines anderen. Sie können mir auch keine Linderung verschaffen, gestand sie laut und betete dann um Hilfe. Erleichterung kam und damit einher auch eine Botschaft an die Adventgemeinde, die uns sagt, was wir tun sollten, wenn die Wahrheit in Gefahr ist. Wir lesen darüber in Special Testimonies Serie B, Nummer 2, beginnend auf Seite 5. Jeder Adventist sollte dies lesen. Ellen White leitet mit dem machtvollen Aufruf aus Jesaja 58 ein.
Rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakobs seine Sünden.
Dann erteilt sie erstaunlich offene Ratschläge hinsichtlich des Fehlverhaltens, das die adventistischen Wahrheiten bedroht.
In seinem irdischen Dienst sah Christus, wie durch Missachtung der Anweisungen Gottes in Bezug auf die Gerechtigkeit und die wahre Lehre, das Böse vom Guten kaum noch zu unterscheiden sein wird. Zuweilen beobachtete er die betrügerische Macht Satans und erkannte, dass dem Wirken der bösen Mitarbeiter begegnet werden muss. Sollen wir aus Furcht, anderen nahezutreten, stille sein? Ist es richtig, dass die, die mit solchen Menschen in Verbindung stehen, sie so behandeln, als ob alles in bester Ordnung wäre? Und nicht mehr zwischen jenen unterscheiden, die Gott dienen und jenen, die ihm nicht dienen? Wenn diese auch Prediger oder ärztliche Missionare sein mögen, haben sie doch Christus vor den Scharen der Treuen und Untreuen entehrt. Offene Zurechtweisung ist angebracht, um andere vor dieser Falle zu bewahren.
Für eine Frau, die Taktgefühl und Erbarmen predigte und die Menschen dazu aufforderte, bereit zu sein, für jemanden zu sterben, ist das eine ganz ungewöhnlich starke Sprache. Aber offensichtlich wird es eine Zeit geben, wenn man Liebe auf seltsam unverblümte Weise wird ausdrücken müssen. Wenn die Zukunft der Gemeinde auf dem Spiel zu stehen scheint und Menschen schlicht und einfach die Seiten wechseln müssen.
Es muss eine ständige Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse geben. Wenn diese Angelegenheit richtig verstanden und sorgsam beobachtet würde, würden die Diener Gottes ihre ununterbrochene Verantwortung fühlen, den Bemühungen von Männern entgegenzuwirken, die durch die trügerischen Verlockungen Satans verzaubert worden sind.
Inmitten des Alpha, als der Zweck von Institutionen in sein Gegenteil verkehrt wurde und junge Menschen Einflüssen ausgesetzt waren, die herzzerreißende Briefe von Eltern an Ellen White auslösten, erteilte sie Ratschläge, die genauso für das Omega gelten. Am Ton kann man erkennen, dass eine Zeit kommen wird, in der wir für die Sache einstehen müssen, was immer die Folgen sein mögen.
Die Werkzeuge des Feindes arbeiten unaufhörlich, um die Wahrheit zu besiegen. Wo sind die treuen Hüter der Herde Gottes? Wo sind Gottes Wächter? Halten sie auf dem hohen Turm Ausschau und benachrichtigen sie von der Gefahr, oder lassen sie diese unbemerkt passieren? Werden die Männer in unseren Institutionen schweigen und es gestatten, dass zum Schaden von Seelen heimtückische Irrtümer propagiert werden? Die Empfindungen des Feindes werden überall ausgestreut. Die Saat der Zwietracht, des Unglaubens und der Untreue wird allerorts gesät. Sollen unsere ärztlichen Missionare keine Schranken gegen das Böse errichten? Engel Gottes, die außerordentlich stark sind, warten darauf, von uns um Hilfe gerufen zu werden, damit unser Glaube durch die Schärfe der Auseinandersetzung nicht untergeht. Meine Botschaft an euch lautet: Seid nicht mehr länger bereit, zuzuhören, ohne gegen die Verdrehung der Wahrheit Einspruch zu erheben.
Was sollten daher Adventisten tun, wenn sie sich um das Wohlergehen der Gemeinde, die sie lieben, Sorgen machen? Der allererste Grundsatz hier muss heißen: In der Gemeinde bleiben.
Wenn die Gemeinde auch schwach und fehlerhaft ist und ständig der Warnungen und Ratschläge bedarf, ist sie dennoch der Gegenstand von Christi höchster Fürsorge.
Sogar Kellogg riet lange nach seinem Bruch mit der Gemeinschaft einem früheren Studenten, in der Gemeinde zu bleiben. Dieser Ratschlag gehört zu den besten, die Kellogg je gegeben hat. Während eines Fluges über Südkalifornien musste ich einmal mit heftigen Turbulenzen kämpfen, die sich ganz unerwartet zusammengebraut hatten. Beim Landeflug führte sich das Flugzeug wie ein halbwildes Rodeopferd auf. Ich nahm die Geschwindigkeit zurück, schaute nervös auf die Geschwindigkeitsanzeige, während wir von den Windstößen immer wieder hochgejagt wurden, und ließ uns dann fallen. Ich wandte jeden Trick an, den ich aus den Jahren meiner Fliegerei kannte, um die Kontrolle über die Maschine zu behalten. Und ich betete. Aber eines wäre mir nie in den Sinn gekommen, die Tür zu öffnen und auszusteigen. So rau der Flug auch war, das Flugzeug war der einzige Ort am Himmel, wo ich sein wollte. So sollten wir es auch mit der Gemeinde halten. Am Anfang dieses Buches stellten wir uns eine Frage, die ich wiederholen möchte. Wo in der ganzen Welt findet man eine Glaubensgemeinschaft, die den Sabbat heiligt, das Gericht verkündet, das Gesetz hochhält, die Wiederkunft erwartet, die Gabe der Weissagung empfangen hat und als Draufgabe eine Gesundheitsbotschaft besitzt, die mir 6 Jahre über die allgemeine Lebenserwartung hinausschenkt? Bleibe in der Gemeinde. Das riet dem Kenwright auf seinem Totenbett unter traurigen Umständen. Er hatte die Gemeinde verlassen, davon geträumt, ein berühmter Mann zu werden. Doch er war nicht einmal imstande gewesen, einer ordentlichen Arbeit nachzugehen. »Ich weiß, dass ich jetzt sterbe und ein verlorener Mann bin«, gestand er seinem Bruder. Denkt man darüber nach, offenbart sich hier eine doppelte Tragödie. Nicht nur, dass er das ewige Leben verwirkte. Ihm fehlte auch die Freude, seine bemerkenswerten Begabungen in einer Gemeinde eingesetzt zu haben, die in der Zeit seines Abfalls um das 7-fache gewachsen war. Zweitens sollten wir die Wahrheit nur auf eine Weise verteidigen, die Christus gutheißen kann.
Von allen Menschen in der Welt sollten Reformer die uneigennützigsten, die freundlichsten, die höflichsten sein. In ihrem Leben sollte die wahre Schönheit selbstloser Taten erkennbar werden. Der Arbeiter, der einen Mangel an Höflichkeit offenbart, der sich über die Unwissenheit oder Eigensinnigkeit anderer ungeduldig zeigt, der hastig spricht oder gedankenlos handelt, kann sich den Zugang zu den Herzen verschließen, so dass er sie nie wieder erreichen kann.
Ich weiß aus Erfahrung, dass man bei der Verteidigung der Wahrheit leicht Dinge auf eine Art und Weise sagt, die man später bedauert. Drittens sollten wir unsere Bedenken und Sorgen bei den leitenden Brüdern freundlich und so, wie es sich Christen geziemt, vorbringen. Wie können sie, wenn wir nicht mit ihnen sprechen, wissen, was uns am Herzen liegt? Schließlich mag es Zeiten geben, in denen wir Verzweiflung spüren, in denen Grundsätzliches auf dem Spiel steht und sich unsere Sorgen zum Sturm steigen. In diesem Augenblick steht uns die machtvollste aller Optionen offen, die Fürbitte. In Daniel 9 begegnet uns der greise Prophet, wird die Schriften Jeremias studiert und erkennt, dass eine prophetische Zeit abgelaufen ist. Es war Zeit für das Volk Gottes zurückzukehren. So wie sie es heute tut, begann damals die Geschichte mit der Prophetie zusammenzuarbeiten. Die Babylonier wurden von den Persen verdrängt, die bereit waren, Israel zu gestatten, den Tempel für den einen unsichtbaren Gott wieder aufzubauen. Die Prophetie war bereit. Die Perser waren bereit. Das Volk Gottes war es nicht. Das Leben in Babylon war so schön und nur wenige dachten an Rückkehr. Als Daniel das Versagen seiner Gemeinde betrachtete, tat er das, was ihm möglich war. Er sprach ein fürbittendes Gebet. Und statt selbstgerecht zu sein, schloss er sich selbst als Sünder mit ein. Es ist bemerkenswert, dass Daniel erst nach diesem christusähnlichen Eintreten von Gabriel den Schlüssel empfing, der die Weissagung von den 2300 Jahren enträtselte. Die Fürbitte. Hesekiel 9 beschreibt, wie sich die treuen Gläubigen in einer Zeit des Abfalls und der Gefahr diesem Gebet hingeben. Darin liegt auch der Unterschied zwischen jenen, die versiegelt sind, und jenen, die es nicht sind. Bleibe in der Gemeinde. Lass die Brüder auf eine überzeugende, christliche Weise wissen, dass du dir Sorgen machst. Bete für die Gemeinde, die du liebst, und unterstütze sie weiterhin mit deiner Gegenwart, deiner Zeit und deinen Mitteln. Ist mit der Adventbotschaft noch alles klar? Wie kann man erkennen, dass Probleme einsetzen, die diese Art von Mut und Überzeugung erfordern? Die Lehren aus dem Alpha rufen uns manches in Erinnerung. Wenn du die Zukunft der Gemeinde, die du liebst, betrachtest, dann stelle dir von Zeit zu Zeit einige Fragen. Ist mit der Adventbotschaft noch alles klar? Was hören wir am Sabbatmorgen? Ist die Botschaft so hell wie der Schall der Posaune und gemahnt sie uns an die Wiederkunft Jesu und dass es Zeit ist, ein Volk für seine Ankunft vorzubereiten? Ist das Gesetz Gottes noch Teil unserer Evangeliumsverkündigung? Oder lassen wir uns von dem letzten Widerspruch herausfordern, dass das Gesetz, das uns am Ende von der ganzen Welt unterscheiden wird, nicht gehalten werden kann? Empfinden wir noch Ehrerbietung, wenn wir die Gemeinde betreten, um Gott anzubeten?
Ich sah die vollkommene Ordnung des Himmels. Entzückt lauschte ich im Geist der himmlischen Musik. Es sind wahrlich göttliche Melodien. Dabei leuchtete auf jedem Antlitz ein Abglanz der unaussprechlichen Herrlichkeit Jesu.
Bilden wir Gewohnheiten heraus, die mit dieser Umgebung unvereinbar sind? Glaubt man noch dem Geist der Weissagung? Predigt man noch darüber? Man unterstellt Ellen White die Aussage, dass ihre Schriften niemals auf der Kanzel verwendet werden sollten. Ich bin dahingehend informiert worden, dass es eine solche Aussage nicht gibt. Wird der Geist der Weissagung, wenn Lehrfragen auftauchen, noch als verbindlich betrachtet, oder erfinden manche Leute Gründe, um das zu umgehen? Sind wir uns noch im Klaren über 1844, das Heiligtum und das Untersuchungsgericht? Hören wir über diese Wahrheiten in Predigten, die sich auf die Schrift und die Macht des Heiligen Geistes gründen? Welche Richtung schlagen unsere Vereinigungen, Schulen und Institutionen ein? Spürt man die Klarheit der Botschaft oder stellt man ein sachtes, aber unaufhörliches Abgleiten zu etwas anderem fest? Ist das Werk gesund? Oder erkennen wir verräterische Zeichen wie schrumpfende Gemeinden, geschlossene Schulen, Rückzug in Gebieten, wo wir einst Fortschritte machten? Wer sind unsere geistigen Führer und was haben sie zu sagen? Und wie steht es mit unseren Veröffentlichungen? Ellen White sagte Bücher einer neuen Ordnung voraus. Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür? Drückt der Strom der adventistischen Literatur noch klar unsere Wahrheiten aus? Sind unsere Einrichtungen noch eindeutig adventistisch? Besitzen sie eine unverkennbare Identität? Kehren eure Kinder von unseren Schulen mit klaren Überzeugungen und einer guten Schriftkenntnis zurück? Was hören unsere Schüler und Studenten in den Klassenzimmern und Hörsälen, vor allem in den biblischen Fächern? stelle dir am Schluss noch einige persönliche Fragen. Verbringst du mit dem Wort Gottes so viel Zeit wie vor dem Fernsehschirm? Lebst du wirklich die Wahrheiten aus, die uns Adventisten so einzigartig machen, oder leistest du dir, wie einst die Brüder zu Kelloggs Zeiten, manchmal den Luxus des Kompromisses, indem du denkst, dass ein Fehler schon nicht so schlimm ist, wenn wir ihn in Grenzen halten? Unterstützt du das Werk Gottes mit deiner Zeit, deiner Kraft und deinen Mitteln? Oder neigst du dazu, deinem Ich solchen Luxus zu gönnen, dass der Adventbotschaft die dringend benötigten Mittel fehlen? Möchtest du wirklich, dass Jesus kommt? Bist du tatsächlich bereit, ihm zu begegnen?
Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter über das Haus Israel gesetzt. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Die Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn uns die Mehrheit verlässt, die Schlachten des Herrn schlagen, wenn der Kämpfer wenige sind. Das wird unsere Prüfung sein.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.